Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, da tretet ihr bei mir offene Türen ein. Da müsste eine ganze Menge mehr gemacht werden. Und das, glaube ich, weiß auch die Baseball-Bundesliga.
Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
Hey zusammen und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Und an meiner Seite ist heute der Moritz.
Heute wie immer.
Was geht? Ja, Moritz und ich achten ja, wie ihr schon merkt oder gemerkt habt, sehr darauf, dass wenn wir Leute für ein Interview kontaktieren oder auch heraussuchen, dass diese Sportart oder diese Persönlichkeiten gerade wirklich brandaktuell in den Medien zu finden sind. Und als wir jetzt bei der Vorbereitung zu dieser Episode da saßen, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich in den letzten Jahren bei der Sportart Baseball passiert? Also wir hatten die Sportart jetzt auf unserer Liste schon seit wirklich Wochen stehen, aber man hat ja über Corona nichts über die Sportart gehört. Und dann dachten wir uns, komm, packen wir es mal an, laden wir mal einen Typen ein, der uns da vielleicht mal aufklären kann. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, genau so ist es gekommen. Wie ihr wisst, seit einer Woche sind wir bei meinsportpodcast.de und für die Sportart Baseball haben wir uns da einfach mal gedacht, was hat diese Sportarten bei meinsportpodcast.de zu bieten. Und da gibt es den bekannten Podcast Swing and a Miss, der auch lustigerweise bei uns schon in der ersten Werbung lief. Und aus diesem Anlass haben wir dann einfach mal den Host angefragt, Andreas Thies, haben ihn eingeladen. Er hat sich sehr darüber gefreut und direkt zugesagt. Und jetzt haben wir ganz spontan, ganz frisch mit ihm ein Interview. Wir hoffen uns nämlich, dass Andreas bei uns ja ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann bezüglich der Sportart. Und vielleicht klappt das ja auch bei euch Zuhörern und Zuhörerinnen selber und ihr interessiert euch fortan mehr für Baseball. Viel Spaß. Und hier sind wir jetzt auch schon im Interviewteil des heutigen Podcasts. Wir begrüßen recht herzlich Andreas Thies, einer der beiden Stimmen vom Podcast Swing and a Miss. Und eben haben wir auch gerade noch im Vorgespräch erfahren, hat er sogar noch einen zweiten Podcast zur MLB. Aber jetzt erstmal, hey Andreas.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, kein Problem. Und wie im Vorgespräch auch schon erzählt, haben wir wirklich kaum Ahnung von Baseball. Außer, dass ich des Öfteren Wii Sports gezockt habe und da den ein oder anderen Strike gegen meine Schwester gesetzt habe. Oder ich habe jetzt auch letztens MLB auf der PlayStation mit einem Freund gezockt. Also da sind so meine Anhaltspunkte mit der Sportart. Und deswegen würden wir dich jetzt erstmal als wirklich absolute Nichtkenner fragen, was ganz grob das Regelwerk ist. Also ist das wirklich so ganz auf den Kern reduziert, ein Zweikampf zwischen Pitcher, also dem Werfer, und Batter, also dem Schlagmann, mit anschließendem Brennball?
Also das Wort Brennball, das sollten wir erstmal außen vor lassen. Das wäre wahrscheinlich erstmal ganz gut. Also es ist, wie du es schon gesagt hast, es ist am Ende ein Zweikampf zwischen dem Werfer und dem Schläger. Wir haben zwei Teams, einmal in der Offensive und einmal in der Defensive. In der Defensive ist der Pitcher, steht auf dem Mount, also auf diesem Wurfhügel, und hinter ihm steht seine Mannschaft, verteilt drei Außenfeldpositionen, die Outfielder, und vier Infield-Positionen auf der Third Base, auf der Second Base, auf der First Base und jemand, der noch zwischen der Second Base und der Third Base steht, das ist der Shortstop. Hinter dem Schläger steht dann noch der Catcher, beziehungsweise dann ja auch der Schiedsrichter. Und diese neun Spieler versuchen jetzt, diesem Offensivteam so wenig wie möglich zu geben. In der Offensive steht halt jemand am Schlag, der versucht, diesen Ball halt ins Spielfeld zu bringen. Und jetzt hat der Werfer halt die Möglichkeit, ihn auszumachen. Du brauchst drei Aus in einem Inning. Ein Inning ist ein Spielabschnitt, also jedes Team geht einmal an den Schlag und geht einmal in die Defensive als zum Pitchen. Und das, wenn beide sich abgewechselt haben, ist ein Inning zu Ende. Vorher hast du halt ein Halbinning beendet. Neun Innings umfasst ein normales Baseballspiel. Und jetzt ist es, wie gesagt, der Zweikampf zwischen dem Schläger und dem Werfer. Und der Werfer wirft jetzt auf den Catcher drauf. Und er hat eine quasi imaginäre Strike Zone. Und in diese Strike Zone muss er werfen. Das ist ungefähr Wenn er sich, wenn er den Schläger vor sich hat, also den Batter vor sich hat, dann hat er ungefähr von der Schulterpartie bis ungefähr zum Knie ist diese Zone, wo er reinwerfen darf. Und dann in der Breite ist es so, dass du auf dem Boden die Homeplate hast, diese Breite von dieser Homeplate, das ist die Strike Zone, also ein rechteckiger Kasten, in den muss er reinwerfen. Wenn er dort reinwirft, ohne dass der Schläger den Ball berührt, dann ist es ein Strike. Wenn er außerhalb dieser Zone landet, der Ball, dann ist es ein Ball. Bei 4 Balls gewinnt der Batter den Wettbewerb quasi kampflos und darf bis zur ersten Base. Wenn es 3 Strikes sind, dann ist es so, dass der Batter aus ist. 3 aus muss die Defensivmannschaft, also der Pitcher, hinbekommen. Wenn diese 3 aus drin sind, dann wechselt man sich ab. 9 Innings sind so und es werden Punkte erzielt dadurch, dass du um die Bases rum musst und versuchen musst, jetzt kommen wir wieder zu deinem Brennballbeispiel, dass du um die Bases laufen musst und versuchen musst, dann diese Punkte zu erzielen. Das musst du nach vorgegebenen Regeln machen, also du kannst nicht einfach so rumlaufen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel einen Ball ins Spiel bringst, läufst du bis zur First Base vor, entweder du schaffst es, ohne dass du ausgeworfen wirst, also der Ball kommt zum Beispiel von einem Feldspieler zur First Base und wird dort gefangen, dann bist du aus. Oder du kommst hin, weil der Ball zu spät auf die First Base geworfen wird. Und so versuchst du dann halt die Bases zu umrunden und dann am Ende zur Homeplate zu kommen und damit dann den Punkt zu machen. Das ist erstmal 0,1% der Regeln.
Genau, das ist mir in der Vorbereitung nämlich auch aufgefallen, dass da eben übel viele Regeln im Baseball sind. Aber wir hatten noch jetzt 2 Fragen an dich bezüglich der Regeln. Wie sieht es dann aus? Rotieren die Spieler dann auch ihre Position oder bleiben sie eben bis zum Ende des Matches auf der gleichen Position?
Die bleiben auf der gleichen Position. Meistens sind es wirklich Spezialisten. Es gibt natürlich auch Allrounder, die mehrere Positionen begleiten können. Aber im allergrößten Regelfall ist es so, dass die Positionen besetzt sind. Du hast den Pitcher, den kannst du immer mal wieder auswechseln. Also wenn jetzt ein Starting-Pitcher, der im ersten Inning auf den Hügel geht und von dort an wirft, 90, 95, 100 Pitches geworfen hat, dann hat er schon relativ viel auf dem Arm und ist relativ müde. Dann kann er ausgewechselt werden, kann durch einen nächsten Pitcher ersetzt werden. Bei den Spielern ist es so, dass die in aller Regel erstmal auf dem Feld bleiben, dort auf der Position bleiben. Der Catcher bleibt sowieso immer auf seiner Position, das ist ein absoluter Spezialist. Und die restlichen Spieler können zwischendurch mal ausgewechselt werden, aber das ist nicht der Regelfall.
Und wann gilt ein Match dann als gewonnen, wenn eine spezielle Zeit abgelaufen ist oder geht es da strikt nach Punkten?
Zeit ist überhaupt kein Faktor im Baseball. Also es gibt natürlich einige Faktoren, du sollst ja nicht zu viel Zeit lassen zwischen 2 Pitches als Werfer oder so, aber Zeit ist kein limitierender Faktor in diesem Spiel. Es werden 9 Innings gespielt, was wir gesagt haben, einmal in die Defensive, einmal in die Offensive, und wenn das 9-mal gemacht worden ist, wer dann am Ende mehr Punkte hat, der gewinnt. Es kann schon mal sein, dass die nach 8,5 Innings das vorbei ist, weil die Mannschaft, die an den Schlag geht, schon gewonnen hat zu dem Zeitpunkt, weil die andere Mannschaft einfach nicht mehr führt. Dann ist das Spiel schon nach 8,5 Innings beendet. Und in der Baseball-Bundesliga gibt es dann noch Mercy Rules, dass wenn du mit mehr als 10 oder 15 Punkten führst, dass dann ein bisschen früher noch abgebrochen wird, das Spiel. Aber das ist jetzt nicht die normale Regel. Aber 9 Innings ist es. Und wenn nach diesen 9 Innings eine Mannschaft führt, dann ist dieses Spiel beendet. Und das macht für mich dann auch, wir sprechen ja gleich noch über den Reiz des Baseballs, ist einer der Reize dafür für mich, du kannst in diesem Spiel nicht auf Zeit spielen. Es geht nicht. Du kannst im Fußball, kannst du auf Zeit spielen, etc. Du musst im Baseball, musst du 27 Gegner ausmachen, also 27 aussorgen, 9-mal diese 3 Spieler, die du ausmachen musst. Und wenn du das nicht schaffst und wenn du das nicht gut genug für bist, dann kann ein großer Rückstand auch immer noch aufgeholt werden vom anderen Team. Und das ist für mich einer der Reize, die dieses Spiel hat.
Das war also das kurze 1x1 des Baseballs
ganz
mit dir.
Ganz kurze 1x1.
Ganz kurze. Danke auf jeden Fall dafür und genau auf die Faszination kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt aber erstmal weg vom sportlichen Geschehen und dem Regelwerk hin zum wohl leidigsten Thema überhaupt, Corona. Wie schon im Intro erwähnt, in den letzten 1,5 Jahren hat man von vielen Sportarten gehört, die massiv von Corona getroffen waren oder jetzt auch immer noch sind. Und dann kommt Baseball. Das kann natürlich an unserer beider Filterblasen liegen. Aber selbst in spezifischen Medien hat man kaum darüber etwas erfahren, wie es so um die Sportart Baseball dann auch stand, finanziell, die Vereine und so weiter, jetzt auch besonders in der Bundesliga. Deshalb würden wir jetzt mal gern gedanklich mit dir in diese Zeit zurückreisen und mal kurz ja, diese 1,5 Jahre oder dieses eine Jahr beleuchten, was passiert ist im deutschen Baseball während Corona.
Also letztes Jahr ist natürlich der Lockdown dann auch ganz normal gewesen für Baseball etc. Die Baseball-Saison hat dann stattgefunden in der Bundesliga, also wenn ihr jetzt auf die Bundesliga alleine zu sprechen kommt, die hat stattgefunden, allerdings dann auch mit anderen, ich sage jetzt mal, Regeln. Es gab zum Beispiel in der Baseball-Bundesliga keinen Abstieg in der letzten Saison, gibt es auch in diesem Jahr nicht. Da wollte man dann auch vermeiden, dass die Teams in irgendeiner Weise finanziell beziehungsweise in irgendeiner Weise Wettbewerbsnachteile haben, dadurch, dass sie zum Beispiel keine ausländischen Spieler einkaufen können, die für sie dann die Mannschaft verstärken können. Sie haben meistens im letzten Jahr mit heimischen Spielern gespielt, viele Teams haben auch junge Spieler mit reingebracht aus den Nachwuchsteams oder aus der zweiten Mannschaft etc. und konnten denen dann Spielpraxis in der Bundesliga geben. Das war eigentlich so das Hauptding, was wir letztes Jahr in der Baseball-Bundesliga gesehen haben. Also dass wir viele einheimische Spieler gesehen haben und dass dieser Faktor des ausländischen Pitchers zum Beispiel, des Star-Pitchers, den manche Teams dann einfach haben, dass der gar kein großer Faktor war. Und das war natürlich dann auch nicht unbedingt die große finanzielle Belastung dann für die Mannschaften. Ja, sie haben natürlich Ausfälle durch weniger Zuschauereinnahmen zum Beispiel gehabt. Aber insgesamt, wenn man so zurückguckt, habe ich das Gefühl, dass die Mannschaften das eigentlich alle halbwegs ordentlich weggesteckt haben. Halbwegs ordentlich, auch jetzt hier wieder in Anführungsstrichen, weil jeder hat bluten müssen und jedes Team hat bluten müssen. Aber die Bundesliga-Mannschaften haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Dieses Jahr ist es dann so, dass wir, und dort sprechen wir auch gleich noch drüber, dass wir die Baseball-Bundesliga Süd schon starten können, auch noch ohne Zuschauer, und die Baseball-Bundesliga Nord dann hoffentlich im Mai dazukommt und dass wir 2022 dann hoffentlich wieder einen normalen Wettbewerb haben und vielleicht dann auch schon auch wieder Zuschauer zulassen können. Letztes Jahr gab es im Spätsommer, gab es dann nochmal Zuschauer. Bonn zum Beispiel hat einen ziemlichen Aufwand dafür getrieben, 250 Zuschauer dann immer mal wieder zuzulassen zu den Spielen mit Abstand etc. Die haben wirklich einen Heidenaufwand dafür betrieben, dass sie ein paar Einnahmen wieder reinholen. Aber die meisten Spiele sind dort im letzten Jahr dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann auch gewesen. Außer halt, wie gesagt, im Spätsommer diese kurze Zeit, wo wir mal so ein bisschen das Gefühl von Freiheit hatten letztes Jahr.
Schöne Zeiten. Wie bewertest du das jetzt so, dass dann eben ja, junge deutsche Talente auch eher gespielt haben, anstatt diese Star-Pitcher? Also ich denke mal, viele Fans gucken auch diesen Sport wegen der ausländischen Stars, aber es war ja dann auch eine gute Chance sicherlich für die Deutschen, oder?
Es war eine große Chance. Vor allen Dingen solche Teams wie Berlin, die gegen den Abstieg sonst gespielt hätten oder so, die sind völlig ohne Druck rangegangen. Die konnten 17-, 18-Jährigen konnten sie Spielpraxis in der Bundesliga geben. Ergebnisse waren letztes Jahr eigentlich eher zweitrangig, gerade für diese Mannschaften. Und sie konnten dann diese jungen Leute ranführen. Und ich glaube, dass da viele aus der Not eine Tugend dann auch gemacht haben, viele Teams. Und dass dann am Ende dann vielleicht sogar was Gutes dabei rumkommt, wenn wir am Ende der Pandemie davon sprechen. Vielleicht haben wir dann neue Spieler für die Nationalmannschaft zum Beispiel entwickelt, die jetzt 2 Jahre auf allerhöchstem Niveau dann auch Spielpraxis sammeln konnten. Ich glaube, viele Teams haben da schon aus der Not eine Tugend gehabt. Natürlich haben wir die großen Teams gehabt. Wir haben Regensburg, Heidenheim gehabt, Bonn im Norden. Die haben auch so schon eine starke Substanz an Spielern, die sie nicht unbedingt einfliegen mussten oder die schon zum Kern des Teams gehören. Aber gerade solche Mannschaften wie Berlin oder Tübingen, Ulm oder so, die haben letztes Jahr ohne großen Druck spielen können und konnten das dann wirklich, glaube ich, ganz gut angehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in 2-3 Jahren davon sprechen, dass so mancher Bundesligaspieler in der Pandemiesaison seine Karriere in der Bundesliga begonnen hat und jetzt vielleicht sogar eine Stütze der einen oder anderen Mannschaft ist.
Wenn das passiert, dann hören wir das natürlich in deinem Podcast, Swing in the Miss. Jetzt aber nochmal darauf zurückzukommen, auf die Zuschauer und Zuschauerinnen. Du hast es angesprochen, Bonn hat es beispielsweise nochmal versucht mit 250 Zuschauern. Wie gut sind denn generell in Deutschland in der Baseball-Bundesliga die Spiele besucht?
Also du hast in Regensburg ist das größte Stadion in Deutschland. Regensburg Legionäre, die haben das größte Stadion, haben ja auch eine Akademie dann daneben an. Also das ist schon ein richtig großer Komplex. Und da sind dann schon mal mehrere tausend Zuschauer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel in Bonn zugelassen sind, aber ich glaube 700, 800 sind da auch dabei. Ich bin zum Beispiel sehr häufig bei den H-Disciples, wenn die Bundesligaspiele haben. Das sind so immer so 200, 250 Leute. Also so um die Zahl kannst du dir das, kannst du da schon mit rechnen. So 200, 250 bis 500 dann auch gerne mal, dass die Zuschauer sind. Und wie gesagt, bei den Regensburg-Legionären vielleicht auch mal, bei den Regensburg-Legionären wirst du mehr als 1000 immer mal wieder dabei haben. Und bei den anderen hätte ich mal gesagt, so hohe dreistellige Zahl an Zuschauern, die dann dabei sind. Aber was auch zum Beispiel in den beiden Pandemiejahren jetzt dazugekommen ist, viele Teams sind jetzt dabei und streamen dann auch ihre Spiele und wollen dann auch wirklich ran, dass sie die Spiele dann auch Leuten zugänglich machen, die vielleicht nicht in den Ballpark wollen, die vielleicht sagen, ja, heute ist kalt und heute will ich nicht unbedingt ins Stadion, aber ich möchte mir das Spiel gerne angucken. Und da wird schon sehr, sehr viel gemacht. In diesem Jahr sind dann noch ein paar Teams dazugekommen, unter anderem die amtierenden Meister Heidenheim-Heideköpfe, die ihre Heimspiele jetzt auch endlich streamen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, den die Bundesliga-Teams dort gerade mal mit bestreiten.
Ich will noch kurz über die Besucher sprechen oder über die Zuschauer. Ich hätte nämlich noch eine Frage. Gab es denn auch in den letzten eineinhalb Jahren auch ähnliche Aktionen wie in anderen Sportarten, dass es eben auch zum Beispiel zu Crowdfunding-Aktionen kam oder eben, dass Fans trotzdem Saisontickets gekauft haben, obwohl ja keine Spiele in Aussicht standen?
Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob es diese Aktion gab. Wenn, dann habe ich sie überlesen. Es könnte gut sein, dass es diese gegeben hat, aber ich weiß jetzt im Moment auf die Schnelle von keiner Aktion, die es dort gegeben hat. Aber die Bundesliga-Teams werden sicherlich ein bisschen was gemacht haben. Bonn ist, wie gesagt, sehr, sehr umtriebig, was sowas angeht. Regensburg natürlich und die anderen Teams, Stuttgart, Heidenheim. Aber welche Aktion es da genau gegeben hat, das kann ich dir leider nicht sagen.
Du hast es eben angesprochen, wir wollen jetzt noch mal kurz über diese Saison sprechen, die auch schon läuft.
Ja.
Und im Vergleich zu letzter Saison, ja, läuft sie auch ziemlich holprig, muss man schon fast sagen, weil eben im Norden darf nur in Kleingruppen trainiert werden, während im Süden ja schon fleißig gespielt wird. Ich meine, jetzt war schon der vierte Spieltag.
Dritter.
Oder also dritte, genau.
Spieltage, ja. Sozusagen.
Wurden schon absolviert. Was ist da gerade los? Warum ist das so, dass eben in der einen Hälfte gespielt wird und in der anderen nicht?
Wir haben im Moment eine Zweiteilung, was die Akzeptanz bzw. die Herangehensweise des Sports an sich an Baseball angeht. Wir haben im Süden in Bayern und in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz ist der Baseball dem Profisport gleichgestellt. Das heißt, dass diese Teams dann auch trainieren dürfen, dass diese Teams in voller Mannstärke trainieren dürfen und deswegen dann auch keinerlei Nachteile einem Team in irgendeiner Weise dort blüht, sondern dass alle Teams im Moment die gleichen Voraussetzungen haben. Deswegen konnte die Bundesliga Süd dort die Saison Anfang April starten und jetzt auch die drei Doppelspieltage haben. Im Norden haben wir da ein bisschen das zerfleddertere Bild. Wir haben Berlin, die im Moment nur in kleinen Gruppen starten können. Also Berlin kann im Moment nicht, die Berlin Flamingos können im Moment nicht in großen Gruppen trainieren. Wir haben Paderborn, die im Moment nicht in großen Gruppen trainieren können. Die Cologne Cardinals können das nicht. Doren hat Probleme und Bonn Capitals können zum Beispiel im Moment mit ganzer Mannschaft trainieren, aber das wäre eins der wenigen Teams, die das könnte. Und wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo es gerade Gespräche gibt, wie die Saison angefangen werden kann und wie die Saison gestartet werden kann. Und diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Da erwarten wir, ich weiß nicht, wann euer Podcast rauskommt, aber da erwarten wir in den nächsten Tagen dann auch noch eine Lösung beziehungsweise Vorschläge, wie die Saison im Norden dann über die Bühne, halbwegs über die Bühne gebracht werden kann. Aber wie der Leiter Spielbetrieb des Deutschen Baseballverbandes Philipp Würfel schon zu mir gesagt hat, es braucht in dieser Saison gerade im Norden kreative Lösungen und die Spieler müssen Spielpraxis bekommen, weil im September eine Europameisterschaft ansteht und die möchte die deutsche Nationalmannschaft natürlich gerne möglichst erfolgreich bestreiten.
Und dazu wollte ich noch fragen, jetzt haben wir gesprochen, dass es eben die letzten Monate ziemlich holprig stand um den Baseball und ich würde dich trotzdem mal fragen, wie du jetzt letztendlich bewerten würdest, wie der Baseball durchgekommen ist, auch im Vergleich zu anderen Sportarten.
Ich glaube, wir sprechen hier im Baseball, sprechen wir ja nicht über Profitum. Also es gibt natürlich viele Spieler, die ein gewisses Gehalt bekommen, aber wir sprechen garantiert nicht von Handball, Eishockey oder von lange nicht von Fußballergehältern. Ich glaube, dass der Sport relativ gut durchgekommen ist, weil da eine ganze Menge Idealismus hintersteckt, hinter dem Baseball und hinter Baseball in Deutschland. Und ich glaube, dass das Baseball an sich mit einem blauen Auge hier durchkommen wird, mit einem ziemlich geschwollenen blauen Auge. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Probleme nicht ganz so groß sind wie in anderen Sportarten. Wenn ihr euch Handball zum Beispiel anguckt, die wirklich große Probleme haben, wo die ganzen Bundesliga-Vereine so auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Das sind die Baseball-Bundesliga-Vereine auch. Aber hier das Ganze runterzufahren und das Ganze auf die Basics runterzudampfen, glaube ich, ist ein bisschen leichter für die Baseball-Bundesliga als für die anderen, ich sage jetzt mal, größeren Sportarten, die wir haben.
Und wenn es dann auch auf den Modus später kommt, würdest du sagen, dass es auch in Deutschland hier das Problem in Anführungszeichen gibt, wie zum Beispiel in anderen Sportarten oder in der NBA, dass die eine Ligahälfte regional gesehen traditionell etwas stärker ist als die andere? Wie ist da so die Verteilung in der deutschen Baseball-Bundesliga?
Ich glaube, in der Baseball-Bundesliga hast du die Verteilung, dass du im Süden die stärkeren Mannschaften hast. Im Norden hast du im Moment Bonn, die sind so ein bisschen die Serien-Nordmeister. Sie haben natürlich noch Solingen, die auch schon Meister waren in den letzten Jahren. Sie haben Doren, die unglaublich viel tun. Ein kleines Dorf, was unglaublich viel für seinen Baseball-Bundesliga-Standort tut. Du hast Hamburg noch, die eine ordentliche Mannschaft, Paderborn eine ordentliche Mannschaft aufbringen. Aber im Süden hast du mehr an Teams, hast du mehr Tiefe in den Teams. Du hast die Heidenheim-Heideköpfe, die jedes Jahr stark sind. Letztes Jahr haben sie eine faszinierende Playoff-Serie gegen die Regensburg-Legionäre gehabt. Du hast die Stuttgart Reds, die in diesem Jahr sehr, sehr gut dabei sind. Du hast die Mainz Athletics, die in diesem Jahr und in den letzten Jahren schon immer gut dabei waren. Mannheim Tornados haben immer konkurrenzfähige Mannschaften und du hast die Haar Disciples. Also du hast im Süden eigentlich 6 Teams, die immer um 4 Playoff-Plätze kämpfen. Und 2 sind eigentlich durch Regensburg und Heidenheim so ein bisschen besetzt. Die anderen 4 sind immer so ein bisschen im Flow. Und im Norden hast du eigentlich im Moment Bonn, Solingen, Paderborn. Ja, und dann kommen Doren und vielleicht Hamburg dann noch. Also ich würde sagen, in einem Duell Nord gegen Süd würde in den meisten Fällen, ich sage mal in 2/3 der Fälle, würde die Südmannschaft gewinnen.
Danke dir, Andreas, erstmal für die Einschätzung. Jetzt machen wir einen kurzen Cut. Ich hoffe, ihr Zuhörer habt euch schon dran gewöhnt. Es hat schon beim letzten Mal gut geklappt. Hoffentlich wird es jetzt wieder gut klappen. Auf jeden Fall werden wir jetzt nach dieser kurzen Aufklärung etwas allgemeiner darüber sprechen, wie oder was diese Faszination um Baseball überhaupt ausmacht. Und da würde ich sagen, seid gespannt und bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, hier sind wir immer noch mit Andreas Thies, dem Podcast-Host unter anderem von Swing and a Miss, im Interview. Und jetzt wollen wir mit ihm weiter über Baseball in Deutschland reden. Andreas, was mich wirklich am meisten interessiert, ist, wie du letztendlich den Kontakt gefunden hast zu dieser Sportart Baseball. Hast du Verwandte in den USA oder hat ein Familienangehöriger die Sportart ausgeübt oder wie kam das? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mal bei mir zurückschaue, wenn es irgendwie nicht so gezielt passiert, dann ist das schon eher schwierig, damit in Kontakt zu kommen, oder?
Ja, also ich war in den 90er Jahren, habe ich mich schon für Baseball interessiert, dann immer aber nur am Rande. Ich habe Ergebnisse verfolgt, zwischendurch gab es dann mal ein Spiel in einem obskuren Spartensender, vielleicht auch mal beim Sportkanal, dass es mal Spiele gegeben hat. Und da habe ich das schon immer ganz gerne gemocht. Ich mochte das, es ist ja am Ende schon ein skurriler Sport, den wir da anschauen. Aber 2009 eigentlich fing die Liebe so richtig wieder an. Das war ich in Boston. Und damals haben meine Frau und ich haben gesagt, wir müssen in Boston, wenn wir in Boston sind, müssen wir ein Sportereignis angucken, müssen wir ein Sportevent angucken. Und hat sie dann gesagt, nee, aber dann möchte ich zum Baseball gehen. Und das war im September, es war kurz vor den Playoffs. Und wir waren dort dann bei einem Spiel der Boston Red Sox gegen die Cleveland Indians damals. Und es war ein ganz normales 2-0 für die Boston Red Sox. Es war nicht wirklich viel. Aber es ist eine unglaubliche Faszination von diesem Ballpark für mich ausgegangen. Der Fenway Park in Boston ist einfach ein sehr, sehr altes, traditionelles Stadion. Und es war irgendwie alles cool an dem Tag. Und am nächsten Tag, oder wir waren in so einer Pension in Boston, und am nächsten Tag ging es um den Einzug in die Playoffs, und da spielten zwei Teams gegeneinander. Der Sieger kommt in die Playoffs, der Verlierer kommt nicht in die Playoffs. Und jemand aus unserer Pension war großer Detroit Tigers-Fan, und die spielten an dem Abend gegen Minnesota. Und es war ein absolut spektakuläres Spiel damals, und die Detroit Tigers verloren. Und am nächsten Tag waren ein paar Leute aus Europa da, und dieser arme Mann saß zusammengesunken am Frühstückstisch und wollte nicht so richtig viel reden, aber es haben alle dieses Spiel gesehen, und dann haben alle Fragen gestellt, und er hat die Fragen mit Begeisterung beantwortet, weil er gedacht hat, ich kann jetzt ein paar Europäer zu dieser Sportart bekehren. Und als ich zu Hause war, habe ich mir dann sofort ein Abo geholt, dass ich diese Spiele gucken kann, und seitdem ist es immer weiter gewachsen, und die MLB ist für mich die Liga, auf die ich mich immer am meisten freue im Sport. Ich interessiere mich für 1000 Sportarten, aber wenn du mich fragst, auf welche Saisoneröffnung freust du dich am meisten, dann ist es wirklich die Baseball-Saison.
Dann auf jeden Fall nochmal an der Stelle auch Props an deine Frau und an den Amerikaner von den Detroit Tigers, der Fan. Sonst wäre das ja alles so nicht passiert.
Vielleicht
aber,
nicht.
Ja. Aber was gefällt dir jetzt so am meisten am Baseball, dass du dich wirklich am meisten auf den Ligastart freust? Du hast jetzt gesagt, es ist ein total skurriler Sport.
Ja, skurril halt, weil Europäer können in der Regel erstmal nicht so richtig was damit anfangen, wenn einer da sitzt, einer da steht und wirft, der andere guckt es an. Es ist ja auch relativ viel Leerlauf in so einem Spiel. Kann ja relativ viel Leerlauf sein. Aber mich fasziniert dieser Zweikampf tatsächlich, Werfer gegen den Batter. Mich fasziniert das Ganze drumherum. Es wird ja auch als America's National Pastime benannt, also diese Zeit, die man hat, dass man ins Stadion geht, ein Spiel schaut, dabei Unmengen isst und trinkt, und das gehört dann ja auch dazu. Und es ist ja nicht immer nur das Spiel, es ist ja auch ein bisschen das Drumherum. Und ich bin Red Sox-Fan, also Boston Red Sox-Fan. Die Geschichte rundherum. Die Boston Red Sox waren 2004 das erste Mal nach 86 Jahren wieder Meister geworden. Was ist in der Zeit passiert? Warum hat es so lange gedauert, bis die Red Sox wieder Meister geworden sind? Dann schaust du dir alte Dokumentationen an, schaust dir mal Dinge an, wo du sagst, wie ist das denn in den 70er, 80er, 90er Jahren gelaufen? Filme. Es gibt über kaum eine Sportart so viele tolle Filme wie über Baseball. Also da stehe ich zu dieser Aussage, stehe ich zu. Es gibt kaum einen Sport, der bessere Filme hervorgebracht hat als der Baseball. Und so gibt es so ein Gesamtbild, wo ich dann am Ende sage, das ist einfach der perfekte Sport für mich. Es ist ein faszinierender Sport für mich. Und es gibt so viele Skurrilitäten. Die Major League Baseball-Saison dauert 162 Spiele. 162 Spiele dauert die ganz normale reguläre Saison. Erst dann bist du in den Playoffs. Du hast jeden Tag mit deinem Team ein Spiel. Manchmal zwei Spiele am Tag. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und wie gesagt, wenn du dann im Baseball-Bundesliga-Stadion bist, und ich möchte es jedem empfehlen, der in Deutschland in der Nähe von einem Baseball-Bundesligisten oder auch Zweitligisten wohnt, einfach da mal hinzugehen. Bei schönem Wetter, bei den Hard Disciples zu sitzen, irgendwo so im Halbschatten, einen Burger zu essen, ein Bier zu trinken und dabei ein Spiel nebenbei zu gucken, es gibt nichts Schöneres.
Ich wollte gerade sagen, also bei der Spielanzahl würden einige Fußballfunktionäre ja feuchte Träume bekommen, wenn man das durchsetzen könnte. Ich wollte dich noch fragen, weil du Filme angesprochen hast. Ich persönlich kenne jetzt nur den Film Moneyball, von dem hast du wahrscheinlich auch gehört. Welchen Film würdest du jetzt zum Beispiel Moritz und mir als Einsteiger empfehlen, den man sich auf jeden Fall mal anschauen müsste?
Also es gibt ja den Film, den Indianer von Cleveland. Er ist in den 80er Jahren ist er entstanden, und das ist auch so ein bisschen der Film, wenn man Leute in meiner Generation fragt, mit welchem Film bist du als erstes in Berührung gekommen, und sagen, die allermeisten sagen dann die Indianer von Cleveland. Das ist ein Film, das ist eine Komödie. Da wird man nicht unbedingt über die Baseballregeln zu 100% aufgeklärt, aber es ist eine schöne Herangehensweise erstmal. Moneyball, ich weiß nicht, wie hat er euch gefallen, der Film? Weil ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wie hat er euch gefallen, die ihr mit Baseball nicht so richtig viel zu tun habt?
Ich fand ihn sehr gut. Also ich gucke nicht viele Filme, aber ich muss wirklich sagen, dass er mir sehr gut gefallen hat.
Also ich habe ihn auch gesehen. Ich glaube, es ist schon was länger her.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber es war schon interessant, besonders mal zu sehen, wie da so ja irgendwie in die alten Strukturen so Wind reinkam. Das war jetzt so das, was ich am meisten noch mitnehme.
Also ich habe damals gedacht, als ich den das erste Mal gesehen habe, ja, ich weiß nicht, ob Leute, die nichts mit Baseball zu tun haben, ob die vielleicht, ob die den vielleicht komplett zu 100% verstehen oder damit was anfangen können. Wie gesagt, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich mag Moneyball, ich mag auch die Umsetzung und es ist ja eine wahre Begebenheit dann auch tatsächlich und deswegen, ich weiß nicht, ob das der beste Anfängerfilm ist. Also ich würde die Indianer von Cleveland natürlich immer empfehlen. Ich würde dann auch den Film 42, 42 empfehlen. Da geht es dann um Jackie Robinson, um den ersten schwarzen Spieler in der Major League, weil das war bis in die 40er Jahre war es ein Problem, dass das nur weißer, also ein kompletter weißer Sport war. Es gab eigene Ligen für schwarze Spieler. Und das ist zum Beispiel ein Film, den ich sehr empfehlen würde und die auch so ein bisschen kleiner Herzensfilm von mir ist Fever Pitch. Den gibt es ja als Fußballbuch, gibt es das in diesem Jahr. Und den haben die Amerikaner halt umgemodelt auf einen Baseballfilm. Und den hätte ich jetzt auch noch empfohlen. Es ist eine Rom-Com, also Romantic Comedy, aber eigentlich ganz nett. Vor allen Dingen sieht man dort, wie die Liebe zu einem Baseball-Club dann auch ganz groß sein kann. Und ich mag den Film halt ganz gerne. Also 42 würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Indianer von Cleveland, Fever Pitch. Und dann kommt man auch schon so noch zu den anderen Filmen, die es da noch gibt. Field of Dreams zum Beispiel ist zum Beispiel ein Baseball-Märchen, wo es dann darum geht, was für eine Faszination dieser Sport ausübt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Regeln, aber diese Faszination, die von diesem Sport ausgeht. Ist auch ein schöner Film.
Die sind auf jeden Fall notiert.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, nach dem Podcast springe ich über meinen Schatten und schaue mal ein paar mehr Filme rein. Aber jetzt wollen wir noch nach den Filmempfehlungen ein kleines Fass aufmachen. Nämlich wir wollen, das Wort ist schon oft gefallen, aber wir wollen jetzt explizit über die Faszination sprechen. Kannst du dir erklären, warum der Baseball in Deutschland sich bis jetzt nicht durchgesetzt hat? Wie zum Beispiel in den USA, wo das ja mit die populärste Sportart des Landes ist und auch auf so viele Jahre Geschichte zurückblicken kann. Weil ich würde nämlich plump behaupten, dass eine Fanbase in Deutschland ja auf jeden Fall da wäre. Hier in unserem Land gibt es ja bekanntlich viele US-Soldaten oder auch Familienangehörige von ehemaligen hier stationierten Soldaten, wodurch ich wirklich auch Potenzial hier im Land sehe, dass die Sportart eigentlich auch größer werden könnte.
Also ich glaube, Baseball ist vielen Menschen in Deutschland vielleicht, was wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen zu langweilig. Also es passiert halt relativ wenig. Es ist auch ein Sport, für den man die Regeln also auch wissen oder kennen sollte. Man sollte sich schon so ein bisschen mit den Regeln auseinandersetzen. Fußball ist beliebt, weil es ein unglaublich einfacher Sport ist. Du kannst dir ja auch relativ schnell die Basketball-, die Handballregeln, Tennisregeln oder was, kannst du dir auch relativ schnell draufbringen. Baseball ist halt ein Sport, mit dem man sich dann auch beschäftigen muss, mit dem man so ein bisschen annehmen muss dann auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen auch hier so ein bisschen Probleme hat, die Akzeptanz zu finden. The Zone zeigt jetzt jeden Tag ein Spiel und es wird auch so ein bisschen mehr. Wir erleben das, ich erlebe das bei meinen Podcasts, die ich zum Baseball mache, dass dann auch das Interesse immer so ein bisschen größer wird. Aber auch in den USA hat es ein bisschen Akzeptanzprobleme im Moment. Es sagen viele dann auch, ja, der Sport dauert zu lange und es passiert, wie gesagt, zu wenig. Und die jungen Zuschauer, die haben die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr dafür. Aber ja, also ich glaube, der Sport in Deutschland hat durchaus noch Wachstumspotenzial, aber das ist meiner Meinung nach relativ begrenzt, dass ich sagen würde, also da sind andere Sportarten halt, der Fußball erdrückt hier alles in Deutschland und danach hast du dann halt Eishockey, Basketball, Handball und das sind die traditionellen Sportarten. Ich glaube, Baseball kann durchaus noch so ein bisschen wachsen und vielleicht dann ja auch mit Max Kepler auch noch so ein bisschen, der einzige deutsche Profi im Moment ist in den USA. Aber so richtig großes Potenzial traue ich diesem Sport eigentlich nicht so in Deutschland. Was ich total schade finde, weil, wie gesagt, ich kann mir keinen besseren Sport vorstellen.
Im Fußball gibt es ja auch aktuell die von, also vielleicht hast du die Debatte auch mitbekommen, aber da hat Florentino Perez der Präsident von Real Madrid und aktuell in aller Munde, die Debatte angeregt, dass Jugendliche, hast du auch eben erwähnt, nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben wie früher und dass sie sich kein Fußballspiel mehr von 90 plus x Minuten anschauen können. Mit einer verkürzten Spielzeit will er eben dagegen vorgehen. Glaubst du, dass man im Baseball auch in die Richtung gehen könnte, damit ja der Sport nicht nur für Jugendliche attraktiver wird, sondern vielmehr in die gesellschaftliche Mitte rückt? Also wie gesagt, du hast gesagt, die Spielzeit macht nichts aus im Baseball, aber dass man irgendwelche Regeln ändert, dass man dem entgegenwirkt?
Also ich glaube, dass die gerade so die Regelhüter in den USA sehr stark daran interessiert sind, dass dieses Spiel möglichst traditionell bleibt, weil es hat 120 Jahre funktioniert und warum soll es jetzt nicht funktionieren? Und ich weiß nicht, ob das mit der Aufmerksamkeitsspanne bei jungen Menschen nicht vielleicht so zwischendurch so ein ganz kleines bisschen übertrieben ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 90 Minuten Fußballspiel zu viel ist für Menschen in, ich sage jetzt mal, eurem Alter. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, und ich auch nicht.
Und wenn man dort dann jetzt ein 3-Stunden-Spiel hat und ein Baseballspiel sollte maximal 3 Stunden dauern, da bin ich auch mit jedem, gehe ich da konform, dann sollte man möglichst die Dinge, die man jetzt hat, dass man die in irgendeiner Weise schaut, ob man die so ein bisschen dran zwicken kann, um die Spieldauer zu verkürzen. Also weniger Zeit für die Pitcher zwischen den Würfen, dass man einfach eine Wurfuhr mit reinbringt oder dass man die Pause zwischen einem Inning ein bisschen verkürzt, solche Sachen. Aber ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, es wird ein bisschen experimentiert im Moment an Regeln, um diesen Sport wieder besser guckbar zu machen, weil in den letzten Jahren ist es halt erstens sehr analytisch geworden, zweitens auf wenige Aktionen beschränkt worden, dass man mehr Action wieder reinbringt in dieses Spiel, aber alles innerhalb dieses Gesamtkonstruktes. Also es wird nicht so kommen, dass man irgendwann sagt, wir machen nur noch 6 Innings oder wir machen nur noch 4 Innings und möglichst, wir machen nur 2 aus. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dazu hat dieser Sport über 120 Jahre viel zu gut funktioniert und viel zu viel funktioniert. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Aber der Rest, so innerhalb dieses Regelwerkes, so ein bisschen dran rumzuzwacken, dass so ein bisschen kürzer wird, das kann ich mir schon vorstellen.
Wenn wir jetzt zurück nach Deutschland schauen, auf die Baseball-Bundesliga. Du hast zwar gesagt, den Hype, den man vielleicht drum kreieren könnte um diese Sportart, der ist begrenzt. Ich finde, ein bisschen muss man vielleicht aber doch noch den Finger in die Wunde legen. Du hast zwar gesagt, dass immer mehr Vereine jetzt auch sich selbstständig damit machen, die Heimspiele zu streamen. Und damit es dann auch für ein breiteres mediales Publikum zugänglich machen. Allerdings finde ich, dass besonders die Bundesliga selber medial sehr schlecht vertreten ist. Also der Facebook-Account ist nicht mehr up to date. Sie haben gar keinen eigenen Instagram-Account, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Auf Twitter funktioniert es eigentlich relativ gut. Wie stehst du dazu?
Ja, da tretet ihr bei mir offene Türen ein. Da müsste eine ganze Menge mehr gemacht werden. Und das, glaube ich, weiß auch die Baseball-Bundesliga, dass sie da mehr machen müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass da allerdings auch die Ressourcen so ein bisschen begrenzt sind und ich möchte da niemanden in irgendeiner Weise an den Karren fahren, weil ich kenne jetzt ein paar Leute von der Baseball-Bundesliga ganz gut und habe mit denen eine wirklich kollegiale Zusammenarbeit. Da muss mehr gemacht werden, auch dass die Website, da ist es schon ein bisschen besser geworden, dass man auch Live-Scoring hat jetzt zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, auch diese Spiele dann zu verfolgen und alle Spiele zu verfolgen. Wie gesagt, es müssen mehr Streams ran, die Streams müssen auch in besserer Qualität ran, da müssen die Vereine relativ viel investieren und da sind die Ressourcen halt begrenzt und da kannst du halt auch nur in einem gewissen Rahmen wachsen, aber gerade die mediale Präsenz, was die sozialen Medien angeht, da gebe ich euch beiden recht, das muss noch deutlich ausgebaut werden, weil es gibt ein paar Spieler, die kann man auch, da kann man auch Stars draus machen, wenn man sich die deutschen Nationalspieler anguckt, da sind ein paar coole Jungs dabei und die man auch so ein bisschen zu Gesichtern der Liga machen könnte, meiner Meinung nach. Und das passiert hier, glaube ich, noch zu wenig.
Ja, ist absolut verständlich mit den Ressourcen generell. Aber besonders, wenn man jetzt nochmal auf die jüngere Generation zu sprechen kommt und eben dann auch die Jugendlichen, die vielleicht Fans von dieser Liga noch werden könnten, weil ich finde, dazu gehört auch immer so ein Heranwachsen oder damit verbunden sein. Weil zum Beispiel Regensburg, also Legionäre TV, ist ja wirklich ein Hammer-YouTube-Kanal, was ich jetzt schon mal so im ersten Eindruck gesehen habe. dass man da vielleicht auch in die Richtung mehr umsetzen könnte mit professionellen Highlights.
Ja, genau. Und Legionäre TV hat das mit sehr viel Aufwand in den letzten Jahren ja aufgebaut, dass sie dann auch Crowdfunding gemacht haben, um Zeitlupenmaschine zu kaufen etc. Und dass sie möglichst dann auch im besten Bild mit mehreren Kameras dann auch die Spiele dann übertragen. Aber wie gesagt, das ist halt immer dann auch so ein bisschen Ressourcenmangel. Wenn man sich das anschaut, der Tim Collins, der mit mir den Baseball-Bundesliga-Podcast macht, der überträgt die Spiele der Hard Disciples, macht da alles in Eigenregie. Da ist vom Verein, wird er natürlich unterstützt nach Kräften und die versuchen alles, damit er dort vor Ort seine Sachen richtig machen kann. Aber es ist halt, auch da ist ein Ressourcenproblem und die Gelder sind endlich und da muss dann halt geschaut werden, wie dieser Markt und wie diese Baseball-Bundesliga dann auch organisch wachsen kann. Weil es reicht jetzt nicht, dass du dann irgendwie irgendjemanden sponsoren oder mit 10, 500.000 oder 1 Million reinballert und dann wird da nichts mit gemacht. Das muss dann auch ein organisches Wachstum sein. Man hat es in anderen Sportarten erlebt, die vielleicht sich auf Mäzene konzentriert haben, beziehungsweise die von Mäzenen abhängig waren und die dann, als der Mäzen abgesprungen ist, dann ein tiefes Loch gefallen sind. Und das darf halt dann auch nicht passieren. Und deswegen, es muss ein organisches Wachstum geben. Es muss mit Dingen anfangen, meiner Meinung nach, die günstig sind. Und da würden jetzt schon solche Sachen wie Highlights anfangen. Ich kann, wie gesagt, EuroBaseballTV.com von Kollegen Tim Collins, der die Hard Disciples macht, der macht die Spiele dann auch immer so 10 Minuten Mitschnitten. Das kann ich empfehlen. Das würde ich jedem Team empfehlen. Und auch da sage ich, das verstehe ich alles, Ressourcen fehlen dann auch und das muss man alles erstmal mit reinbringen. Es ist viel ehrenamtliche Arbeit dabei und das dauert seine Zeit.
Das habe ich mir nämlich auch in der Vorbereitung gedacht und da kam mir dann beim Brainstorming eine Idee und nämlich, ich würde dich gerne fragen, ob es realistisch wäre, dass man vielleicht sogar in die Kerbe der NFL einschlägt, die sie auch in den letzten Jahrzehnten gegangen ist, nämlich, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, American Football ist zurzeit in Deutschland gehypter denn je, weil die NFL in den letzten Jahrzehnten wirklich viel Geld nach Europa gepumpt hat, auch jetzt Turniere veranstaltet hat, wie NFL Europa oder jetzt wurde eine neu gegründete European League of Football, glaube ich, gegründet. Auf ProSiebenMax werden jetzt viele Spiele übertragen, auch live gestreamt. Müsste da vielleicht nicht sogar was von der MLB kommen aus der Richtung?
Also die MLB macht schon ein bisschen was. Wir haben jetzt leider erst eine Ausgabe gehabt der MLB Europe Games, die vor zwei Jahren in London waren, wo die Boston Red Sox und die New York Yankees da waren. Und eigentlich sollte es jährlich jetzt stattfinden, mindestens 2 Spiele dann in London. Das Problem ist dann ja auch immer, du musst ein Stadion finden, was für Baseball-Ausmaße geeignet ist. Und du hast nicht so viele Stadien in Europa, die diesen Ausmaßen entsprechen. Berliner Olympiastadion ginge zum Beispiel noch. Aber das Olympiastadion in London war zum Beispiel eins dieser Stadien, was relativ gut umbaubar war zu einem Baseballstadion. Und da hast du in der NFL natürlich dann auch noch mehr Möglichkeiten, das in diversen Ländern zu machen. Oder die NBA, die in Stockholm spielt, die NHL spielt in Helsinki. Da hast du natürlich erstmal diese Probleme. Und da könnte die MLB noch einiges machen, weil es gibt einige Europäer, die im Moment dann auch in der Liga sind und die diesen Sport größer machen könnten. Und man versuchte ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren Max Kepler als das Gesicht in Deutschland dann aufzubauen. Aber ProSieben hat damals mit den NFL-Übertragungen haben sie in ein Wespennest gestochen. Es war dieses latente Interesse an diesem unglaublich actionreichen Sport schon immer da. Ja, und dann haben sie es komplett aufgeblasen und aufgebohrt und ist ja monster erfolgreich jetzt in Deutschland. Und da fehlt dann vielleicht der MLB und dem Baseball dann auch ein bisschen die Action. Weil das kann man nicht verhehlen, die NFL bietet halt Action, Action, Action.
Wir haben jetzt viel über Baseball und die Medialisierung des Sports gesprochen, was auch ganz gut passt vom Timing, denn nach der kurzen Unterbrechung wollen wir über Andreas als Person und seinen Podcast sprechen.
So, nach der kurzen Unterbrechung geht's hier weiter. Wir, das sind Moritz und ich, Lukas, reden mit Andreas Thies, dem Podcast-Host von Swing and a Miss, über ihn als Person und wollen da direkt einsteigen. Wie kamst du eigentlich zum Podcasting? Arbeitest du in der Journalismusbranche oder dachtest du dir einfach mal, ach komm, ich versuch's mal?
Nee, ich bin komplett wie die Jungfrau zum Kinde zum Podcasting gekommen. Ich habe 2013 noch in einem anderen Beruf gearbeitet und war dann bei der Snooker-WM. Und damals hat der komplett neu aufgebaute Sender meinsportradio.de damals, die ist jetzt meinsportpodcast.de, sie haben damals in Person eines Kollegen dann gefragt, Mensch, wir wollen was über die Snooker-WM machen, wer hat denn Lust, darüber zu sprechen? Und dann habe ich mich damals gemeldet und habe gesagt, ich hätte wohl Bock, machen wir über Skype, übers Handy etc. Und damit, da hatte ich dann, als ich in Sheffield bei der Snooker-WM war, hatte ich dann quasi meinen ersten Auftritt bei meinsportradio.de. Und dann habe ich dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer mal wieder was für meinsportradio.de gemacht, habe dann auch einen eigenen Tennis-Podcast gemacht. Es fing dann an mit meinem zweiten oder mit meinem ersten Baseball-Podcast, Just Baseball, dass ich damit dann auch angefangen habe. Und es war so 2013 und 2016 bin ich dann halt komplett in diese Schiene gegangen, weil meinsportradio.de hat sich dann in meinsportpodcast.de verwandelt. Wir haben eine Sportpodcast-Plattform aufgebaut und da habe ich den Beruf dann gewechselt und mache das jetzt seit 5 Jahren quasi Fulltime in verschiedenen Sportarten. Tennis und Baseball sind so ein bisschen meine Hauptsportarten, aber ja, vor 5 Jahren habe ich dann komplett den Job nochmal gewechselt, also komplett auch das Berufsbild. Ich bin ein kompletter Quereinsteiger, was Journalismus angeht und ja, mach das jetzt seit 5 Jahren und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, dafür machst du es auf jeden Fall sehr gut. Und du hast ja, wie du gesagt hast, mehrere Podcasts. Welche hast du noch mal alle? Und ja, ich finde es einfach krass, dass du das jetzt hauptberuflich machst. Ist das jetzt so dein Traumjob?
Es ist ein Traumjob, den ich vor 6 oder 7 Jahren noch nicht gedacht habe, dass das ein Traumjob sein würde. Ich habe also nie auch darüber nachgedacht als Jugendlicher, dass ich mal bei uns in einer Lokalzeitung mal ein Praktikum mache oder dass ich Journalismus studiere oder so. Komplett nie gedacht. Ich mache zwei Tennis-Podcasts. Das ist die Chip and Charge und die Challenger Corner. Ich mache 2 Baseball-Podcasts, Swing and a Miss und Just Baseball. Ich bin beim Snooker mit dabei. Ich mache einen Podcast, der täglich die NBA-Ergebnisse zusammenfasst. Ich mache einen Podcast, der die MotoGP alle 2 Wochen zusammenfasst. Schräglage heißt der. Und jetzt mache ich seit neuester Zeit auch noch einen Musikpodcast. Also im Moment habe ich 10 oder 11 Podcasts, in denen ich Moderator bin oder beziehungsweise Experte bin.
Kommt man da nicht durcheinander? Also ist das nicht krass
also,
viel?
Der Snooker-Podcast heißt Total Clearance und der NBA-Podcast heißt Triple-Double und das moderiere ich dann schon gerne mal verschieden an. Das passiert schon mal. Aber ich gucke den ganzen Tag Sport. Ich bin ein absoluter TV-Sport-Freak und Nerd. Und ich gucke unglaublich gerne viele Sportarten. Während wir gerade miteinander sprechen, läuft neben mir ein Stream vom Tennis. Das gebe ich offen zu. Ich kann nicht ohne. Und deswegen, ich rede sehr, sehr gerne über Sport. Und es gibt keine Sportart, in der ich mich als absoluter Superexperte bezeichnen würde. Ich kann sehr viele Sportarten ganz okay. Ich kann mich zu sehr vielen Sportarten äußern. Tennis und Baseball, da kann man mich relativ gut zu fragen zu solchen Themen, zu den Themen. Nur bitte keinen Fußball.
Nee, ich habe auch direkt eine Frage zum Baseball-Podcast, nämlich du hast auch eben im Gespräch erwähnt, dass dein Baseball-Podcast vor allem in den letzten Monaten ja an Zuhörerschaft gewonnen hat und uns als Podcaster interessiert dann natürlich auch. Kannst du uns da irgendwelche genauen Zahlen nennen oder habt ihr relativ viele Zuhörer oder wie sieht das da aus in dem Metier?
Also Baseball, Bundesliga, Swing and a Miss, das ist wirklich ein Spaten, Nische-Podcast. Da haben wir ein paar tausend Hörer im Monat, das, ja, da haben wir nicht. Ich kann dir leider überhaupt keine Zahlen nennen und das wirklich, das meine ich ehrlich, was unseren Podcast Just Baseball angeht. Wir wissen nur, dass wir in den iTunes-Charts immer relativ weit vorne sind. Ansonsten Zahlen haben wir dazu nicht. Ich würde sagen, wir haben pro Folge ein paar tausend Hörer, 4.000, 5.000 Hörer, würde ich jetzt sagen. Aber das kann ich nicht genau sagen. Das weiß ich nicht. Da sind wir selber, tappen wir ein bisschen im Dunkeln. Wir wissen, dass unser Podcast gut gehört wird und dass wir immer sehr, sehr viel Feedback zu den Podcasts bekommen. Aber genaue Zahlen kann ich da leider überhaupt nicht zu sagen. Das ernsthaft nicht, leider nicht. Da bin ich bei meinem Tennis-Podcast, bin ich dann schon eher aussagefähig, was das angeht. Baseball, leider nicht.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du in der Podcast-Welt tief drinne bist. Da habe ich auch noch direkt die Frage, hast du denn noch irgendeinen Podcast, den du uns und den Zuhörern empfehlen kannst, den du ganz besonders gerne hörst?
Also wo ich nicht mitmache.
Wo du nicht mitmachst, ja.
Also ich bin ein großer Fan der Ringer-Podcast. Ringer ist eine Seite in den USA, die um Popkultur etc. geht. Und da gibt es den Podcast The Rewatchables. Da unterhalten sich 3, 4 Leute immer über Filme, die vor 20, 30, 40, 50 Jahren in den Kinos waren, ob man die heute noch gut gucken kann etc., ob die, welche Szenen am besten gealtert sind, wie der Film damals wirkte, wie der Film heute wirkte. Das ist so mein Lieblingspodcast, den ich außerhalb meiner eigenen Podcasts sehr, sehr gerne höre.
Wir haben jetzt über eine sehr lange Zeit, über sehr viele Einzelheiten des Baseballs auch in Deutschland gesprochen. Was wünschst du dir für den Baseball oder für die Baseball-Bundesliga hier in Deutschland für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir eine möglichst ausgeglichene erste Liga haben, dass wir möglichst ab nächstem Jahr wieder eine möglichst ausgeglichene erste Liga haben, dass die Nationalmannschaft Erfolge feiert bei Europameisterschaften, dass sie sich mal für die World Baseball Classics qualifiziert, vielleicht auch irgendwann mal für Olympia, sollte Olympia in 8 oder 12 oder 16 Jahren noch olympisch sein und dass wir möglichst nochmal wieder 1, 2 Spieler in die MLB bekommen. Max Kepler ist ein toller Spieler und er alleine wird leider nicht reichen. Er wird zwar als Dirk Nowitzki des Baseballs bezeichnet, aber Dirk Nowitzki hatte dann doch noch ein bisschen mehr Strahlkraft als Max Kepler. Also eine ausgeglichene erste Liga, die auf gesunden finanziellen Füßen steht und die eine gute Nationalmannschaft hat, die ordentliche Erfolge feiert und ja, vielleicht den einen oder anderen Spieler dann auch mal in der Major League, in der Big Show dann sieht. Das würde ich mir so für die nächsten Jahre wünschen. Weil es ist ein großartiger Sport und es ist auch ein großartiger Sport, wenn man ihn in der Bundesliga guckt. Und ich kann, wie gesagt, nur jedem empfehlen, geht in die Ballparks, wenn ihr in der Nähe wohnt.
Ja, und ich würde mir noch dazu wünschen, dass natürlich die mediale Präsenz dementsprechend dann auch wächst und nicht stagniert, wie aktuell. Ja. Wir sind auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es sich um die Baseball-Liga entwickeln wird und vor allem auch, wie es mit deinem Podcast weitergeht. Da werde ich jetzt auch das ein oder andere Mal auf jeden Fall reinschauen, weil ich muss ehrlich sein, jetzt nach der Vorbereitung und der Folge hat mich das Thema schon ein bisschen gepackt. Ich werde auf jeden Fall mal in die Filme reinschauen, die du uns ja an die Hand gelegt hast. Und wir danken dir auf jeden Fall hier für das ganze Interview und wünschen dir auch alles Gute für die Zukunft.
Sehr gerne, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war wieder mal eine sehr intensive Folge, ein sehr intensives Interview, wie ich finde, Lukas. Also erstmal wirklich das kleine 1x1 des Baseballs gelernt, nochmal eine Aufrichtung bekommen. Ich hoffe, das hat euch da draußen auch gut gefallen, auch die Aufteilung, wie wir das angegangen sind. Und dann ja besonders auf die Baseball-Bundesliga eingegangen mit Corona und zum Schluss dann noch was zur Person. Wie fandst du das jetzt, Lukas?
Ja, ich kann mich bei dir eigentlich nur anschließen, aber ich muss ehrlich sein, jetzt nach dem ganzen Tag, nach der Uni heute Morgen, dann aufräumen eben und jetzt dieses intensive Interview, bin ich auf jeden Fall platt. Ich bin trotzdem froh, dass wir das Interview gemacht haben, weil ich fühle mich auf jeden Fall aufgefresht im Kopf. Und das ist auch eigentlich sehr gut, dass wir jetzt ein bisschen mehr Plan von dem Sport haben, denn wir haben jetzt auch eine Premiere oder es kommt eine Premiere auf euch zu, denn nächste Woche wird es Stand jetzt eine Art Doppelpack geben, denn nächste Woche haben wir geplant, dass wir dann spezifisch mit einem Bundesligisten dann nochmal sprechen werden und dann eben auch Insights in den Sport bekommen werden. Wird, denke ich, auch für euch wirklich interessant werden, da auch ein bisschen mehr zu erfahren. Und wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche bei Kabinengespräch. Bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.